ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Ich möchte heute über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, das innere Begeistertsein, und möchte sehr gerne am Anfang sagen, wenn wir von Enthusiasmus sprechen, als einer wichtigen spirituellen Kraft, meinen wir nicht das, was wir in Sanskrit als Rajagun bezeichnen. Rajagun ist so ein bisschen die Leidenschaft, die Dinge in dieser Welt, sagen wir mal, anregen und beschleunigt. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft ist etwas, was man sehr leicht mit Begeistertsein oder mit Enthusiasmus verwechseln kann. Wenn man so einen Drang hat, jetzt endlich was zu machen und endlich mal aus den Puschen zu kommen und so weiter, ist es sehr oft so eine Kraft, die für einen gewissen Zeitraum wohl anhält, aber dann meistens, nachdem sie uns einige Zeit beflügelt und angetrieben haben, in einen anderen Zustand übergeht. Leidenschaft geht sehr leicht in Unwissenheit und in Trägheit zurück. Enthusiasmus ist etwas anderes. Oder begeistert sein wird letztendlich nicht im spirituellen Leben erweckt durch die materielle Erscheinungsweise der Leidenschaft. Deswegen kann man auch nicht für spirituelles Leben begeistert werden durch materielle Mittel, wie zum Beispiel Drogen oder ein unterhaltsamen Film oder eine bewegende Literatur. Begeistert sein im spirituellen Leben wird wirklich verursacht durch ein eine Nähe, die man verspürt, eine Nähe zu Krishna. Wenn wir eine Nähe zu Krishna verspüren, die wir vielleicht durch das Gebet spüren oder die wir durch den Umgang mit Geweihten Krishnas verspüren, dann ist es möglich, aus dieser Nähe zu Krishna heraus einen Antrieb zu bekommen, der sich eben nicht ins Gegenteil wieder verkehrt, nämlich in die Erscheinungsweise der Unwissenheit versinkt. Wenn wir die Nähe zu Krishna verspüren, können wir die Kraft des Begeistertseins verspüren, welches uns aus Unwissenheit und auch aus Leidenschaft befreit und auf die spirituelle Ebene bringt, wo wir sehr gekräftigt vorangehen. Lasst uns heute ein bisschen über diese innere Begeisterung, diesen Enthusiasmus nachdenken. Sir Isaac Newton, ein Physiker, dessen Lehren man meistens im Gymnasium lehrt, also siebte Klasse, haben wir Newton durchgenommen, hat gesagt, dass allen Dingen in dieser materiellen Welt eine gewisse Trägheit zugrunde liegt. Um diese Trägheit zu überwinden und die Dinge in der Materie in Bewegung zu setzen, muss man zunächst einmal gegen einen Widerstand anarbeiten. Zum Beispiel, lasst uns mal das Beispiel dieses Mikrofonständers nehmen. Er befindet sich jetzt in einer statischen Ruhe. Und um ihn in Bewegung zu setzen, müsste ich also eine Kraft aufbringen, ist nicht so schwer, und gegen einen Widerstand ankämpfen, der in all den Dingen entsteht, die in der Ruhe sind und die man aus der Ruhe, dem ruhenden Zustand herausbringen möchte. Das ist ein Naturgesetz, was der Newton gefunden hat, was sich überall bewegen lässt. Wenn ich das Harmonium voranschieben möchte, müsste ich einen Widerstand überkommen. Ich müsste den Widerstand der Tasten in dem Harmonium überwinden, um eine Musik zu entlocken. Ich muss, wenn ich mit einem Auto fahre oder in einem Wasser schwimme, den Luftwiderstand und den Wasserwiderstand überwinden. Immer wenn ich in der materiellen Welt irgendetwas in Bewegung setzen möchte, muss ich zunächst einmal gegen einen Widerstand kämpfen. Das Interessante ist, auch wenn ich oder besonders wenn ich in der materiellen Welt spirituelles Leben praktizieren will, muss ich auch dort einen Widerstand überwinden. In den Yoga-Lehren des Patanjalis wird das sehr schön zunächst einmal auf die Ausübung von Hatha-Yoga erklärt. Wenn ich Hatha-Yoga-Übung mache, muss ich erstmal einen gewissen tamasischen Zustand in meinem Körper überwinden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer hat von euch hat schon Yoga gemacht? Ich nehme mal an, jeder mal ein bisschen. Oder wenn ihr nicht Yoga gemacht habt, habt ihr bestimmt schon Körperübungen gemacht. Oder wenn ihr noch nicht Körperübungen gemacht habt, seid ihr bestimmt gejoggt. Oder wenn ihr noch nicht gejoggt seid, seid ihr bestimmt irgendwann mal spazieren gegangen in eurem Leben, Jungs und Mädchen. Wenn immer ich etwas, auch da muss man einen Widerstand, eine gewisse Trägheit überwinden, die, und jetzt kommt es, nicht nur im physischen Körper gegenwärtig ist, sondern auch im Geist. Hare Krishna. Es wird erklärt, jemand, der ernsthaft mit dem spirituellen Pfad anfangen möchte, muss diese tamasische Trägheit, diese innere Trägheit, die besonders im Kali-Yuga, unserem gegenwärtigen Zeitalter, sehr stark ist, erstmal überwinden, um in Bewegung zu kommen. Um den Pfad des spirituellen Lebens anzutreten, musst du zum Beispiel gegen die Trägheit ankämpfen, die in deinen liebgewonnenen Denkgewohnheiten zu Hause ist. Wenn du den Pfad des spirituellen Lebens antreten möchtest, musst du erstmal die ganzen Hindernisse, die wie ein Spinnengewebe in der materiellen Welt die bedingte Seele halten, überwinden und durchschneiden. Das ist nicht nur so, dass diese Trägheit oder dieses Halten der Materie nur auf dem physikalischen Bereich beschränkt ist, sondern es auch auf die ganze materielle Energie erweitert. Also wie du etwas außerhalb des materiellen Lebens tun möchtest, wirst du eine Art Widerstand begegnen. Wenn du die Dinge, die in der Materie eingebettet sind, in Bewegung bringen möchtest, und dazu gehört auch dein eigenes Leben, wirst du einen Widerstand begegnen. Und zwar nicht nur beim ersten anfänglichen Losgehen, sondern auch dann, wenn du auf dem Wege wandelst. Immer wieder wird, das ist das Naturgesetz der Materie, werden Verstrickungen ankommen. Ich bin vor ein paar Tagen mit Gora Hari einmal durch unser Goloka Dham gegangen und habe überall Spinnengewebe identifizieren können. vielleicht haben das auch diejenigen von euch schon gemerkt, die ein bisschen kultiviert schauen und nicht mit dem Auge der Gleichgültigkeit sich geschmückt haben. Und wenn man so durch das Haus geht, sind hier immer Spinngewebe. Ist euch das mal aufgefallen? Geht mal die Treppe vielleicht hoch und da werdet ihr ganz viele Spinngewebe entdecken, die dem Auge der Vaishnavas bisher noch entgangen sind. Ne? Diese Spinngewebe kommen nicht nur in einem Hause vor, die kommen auch im Denken vor. Immer wieder muss man mit einem Staubwedel da durchgehen und sich wieder sozusagen von Denkgewohnheiten befreien. Eine Denkgewohnheit, die sehr materiell ist und die wir bestimmt alle kennen, ist, dass wir immer, wenn in unserem Leben, immer das Negative sofort sehen. Wenn irgendetwas nicht stimmt, fällt uns das auf und uns fallen uns nicht die Dinge auf, die stimmen. Das ist eine bestimmte Gravitationskraft des Geistes. In der indischen Folklore sagt man, eine Ameise wird in einem Palast aus Edelstein und Juwelen nur die Sprünge entdecken, durch die sie schnell verschwinden kann und sich verziehen kann. So wird auch ein Mensch mit einem materiellen Denken immer in jeder Situation das Negative sehen und von diesen Dingen, die ihn stören, sofort einbenommen werden. Es gibt manche von uns, die haben diese Spinngewebe ganz fest im Kopfe und dieses Spinngewebe bringen sie manchmal zur Verzweiflung und führen so eine dunkle Energie im Geiste und im Denken mit sich. Das ist eine Art, wo die materielle Trägheit oder das Gesetz der Trägheit, sagen wir mal, spürbar ist, wenn man im spirituellen Leben Fortschritte machen möchte. Ich erfahre sehr dieses Gesetz der Trägheit im Augenblick auf der physischen Ebene, wo der physische Körper, mein physischer Körper, nicht mit Energie durchdrungen ist und deswegen überall ein bisschen Alterserscheinung auf sich wirkt. Nun, diese Trägheit, die gleichzeitig auch einen Widerstand bedeutet zum echten spirituellen Leben, diese Trägheit ist genau das Gegenteil von der Natur der Seele. Die Natur der Seele ist nicht diese materielle Trägheit zu haben, sondern eine Begeisterung zu verspüren für spirituelle Dinge, die sie antreibt und die sie in Bewegung hält. Solange ein Mensch erlaubt, dass in seinem Herzen diese materielle Trägheit für spirituelles Leben bleibt, wird er niemals anfangen können mit warmem, hingebungsvollen Dienst. Er wird höchstens anfangen können mit rituellen Ausübungen der vedischen Kultur. Aber er wird nicht anfangen können mit dem Bhakti Rasa, dem Geschmack der wirklichen Hingabe, die von Natur aus dynamisch ist, dieser Geschmack, und ekstatisch aus dem statischen materiellen Dasein hervorbringt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, ihr kennt das ja alles, ihr kennt ihn ja in diesem Kreise, hat einmal diese Trägheit, die von der Materie ausgeht und somit einen Widerstand für das echte spirituelle Leben darstellt, mit einer Analogie gekennzeichnet. Er sprach davon, dass einmal ein Bräutigam ein Verlobter zu seiner Braut fahren wollte, um dort die heilige Ehe zu vollziehen. Diese Situation dass der Liebende die Geliebte sehen möchte, ist analog mit der Situation der Seele, die zu ihrem eigentlichen Geliebten Sri Krishna aufbrechen möchte. So die, und dort eine Trauung, eine Verbindung sozusagen vollziehen möchte. So, der Bräutigam ging also mit seinen Anverwandten zum Bootsteg. Er wollte sich in der Nacht vom einem Fährmann zum Dorf bringen lassen, denn der günstige Zeitpunkt zur Hochzeit war so irgendwann am frühen Morgen, 9 Uhr oder so. Es gibt also nach der vedischen Astrologie immer diese verrückten Zeiten, die glücksverheißend sind. Und es gibt also ganz besonders glücksverheißende Zeiten, die dann so kommen. Deswegen, wenn ihr mal heiratet, lasst euch nicht überraschen, wenn ihr plötzlich ein Datum gesagt kriegt, mit dem ihr überhaupt gar nicht gerechnet habt. Und auch ein Zeitpunkt, der, also was, so früh? Das ist ganz normal, das ist immer so. So, dieser Bräutigam wollte also sich nachts über rudern lassen, mit seinen ganzen Anverwandten, um diesen glücksverheißenden Zeitpunkt am Morgen wahrnehmen zu können. Und sie sagten den Bootsleuten, bemüht euch und strengt euch an, ihr kriegt auch eine gute Entlohnung und am nächsten Morgen dürft ihr das Hochzeitsmahl auch zu euch nehmen. Die Bootsleute waren aber also ausreichend motiviert, nur ergab es sich so, dass am Morgen, als die Brautgesellschaft verschlafen aufwachte, der Bräutigam und alle feststellen mussten, dass sie sich keinen Meter vom Bootsteg entfernt hatten. Was ist los? Fragte der entrüstete Bräutigam. Und die Bootsleute wussten keine Antwort. Sie hatten die ganze Nacht durchgerudert, also wirklich sehr angestrengt durchgerudert, und hatten zum Teil Schwielen auf den Händen. Als man dann sich bemühte, die Ursache zu finden, was los war, merkte man, nichts war los. Man hatte nicht das Seil losgebunden. Das Seil war noch am Bootsteg geblieben. Und so hatten die mit unglaublicher Kraft gerudert, aber trotzdem auch nur einen Meter waren sie vorangekommen. Das ist, was mit Widerstand gemeint ist. Das kann auch vorkommen im spirituellen Leben, dass dieser Widerstand der Materie einen Menschen dermaßen eingefangen hält. Dieser Widerstand im Denken, dass er wie ein unbefreiter Hamster sein ganzes Leben in einem Hamsterrad herumläuft, ohne jemals seinen spirituellen Wünschen nachkommen zu können. Das kann auch in einer Institution geschehen. Das kann sogar in der Hare Krishna Bewegung passieren. Hare Krishna. So, jetzt wisst ihr es. So schwer ist das Gesetz der Trägheit, was aus der materiellen Welt hervorgeht, dass es uns behindert, unser spirituelles Ziel zu erlangen. Nun, um wirklich enthusiastisch zu werden und begeistert durch diese Hindernisse und durch diese inneren Spinnengewebe hindurchzukommen, ist natürlich ganz wichtig das Faktor des Wunsches. Wenn ein Mensch wirklich einen tiefen Wunsch hat und sich auf diesen Wunsch konzentriert und mit diesem Wunsch dann eins wird, dann ist er in der Lage, Wunder zu erleben. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein kleines Gedicht versucht zu sprechen. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du am liebsten eintreten sehen möchtest? Gibt es irgendetwas, was deine innere Sehnsucht anspricht? dann sammle deine ganze Konzentration, jede Unze davon und stell dir diese Wirklichkeit vor. Danach rüste dich aus mit der Kraft des Gebetes. Und wenn du dieses Gebet dann betest mit dem Verständnis, dass Krishna dich auch erhört, dass du gehört wirst, dann kann dein spirituelles Ziel in Erfüllung gehen. Also der Wunsch ist sehr, sehr wichtig. Und der Wunsch, wirklich im spirituellen Leben voranzuschreiten, hat sehr viel zu tun mit Vertrauen. Erst wenn ein Mensch Vertrauen hat, dass das, was er erlangen möchte, auch erlangbar ist, wird er sich das wünschen. Wenn wir nicht das Vertrauen haben, dass es möglich ist, Krishna bewusst zu werden und in Ekstase, in ekstatischer Liebe verankert zu sein, dann werden wir niemals den Wunsch dazu aufbringen. Also Vertrauen ist immer wieder die wichtigste Grundlage für unser spirituelles Leben. Und dieses Vertrauen wird geweckt in uns durch das Hören über Krishnas wunderbare Taten. Ich möchte euch zum Schluss dieser Vorlesung etwas vortragen aus dem Srimad Bhagavatam, ein Krishna-Lila, was mich sehr, sehr begeistert hat. Heute ist Dr. Branko Sutter unter uns und segnet unsere bescheidene Zusammenkunft mit seiner ekstatischen Gegenwart. Ich war vor einiger Zeit mit Branko im Himalaya. Heute habe ich eine Dia-Serie darüber vorbereitet. Actually, du wirst dich freuen, es kommt direkt hin. Und wir sind zusammen durch den Himalaya gewandert. Es waren noch drei andere Devotees da, um die Höhle von Muchukunda zu besuchen. Das ist eine Höhle im Hochgebirge des Himalayas. Wir mussten einen Führer dorthin nehmen, um den Weg zu finden. Es waren nur ganz kleine Trägerpfade. Wir sind dann in diese Höhle hineingegangen, wo Krishna einen Schlafenden erweckt hat. Das ist eine ganz tiefe Höhle. Wenn man sich dort so ein bisschen heruntergleiten lässt, muss man erstmal seine Angst vor Schlangen überwinden, die da angeblich wohnen sollen. Und wenn man dann so richtig tief kommt, kommt man zu Fußabdrücken von Krishna im Gestein, der dort erschienen ist, dem Muchukunda, und der ihn erweckt hat. Und ich möchte heute euch dieses Lila kurz erzählen. Ich habe gestern ein bisschen im Bhagavatam meine Erinnerung aufgefrischt. Denn letztendlich wünschen wir uns ja auch auf dem spirituellen Weg von Krishna ganz in der Tiefe erweckt zu werden, sodass wir aufbrechen können und auch diese Trägheit, die uns von allen Seiten entgegenkommt, die Trägheit der Materie, nicht? Das ist nicht etwas Verwerfliches, wo wir uns schämen müssen. Das ist nun mal so. Um was in Gang zu setzen, muss man einen Widerstand zu überwinden. Da braucht jetzt niemand denken, ach, jetzt werde ich wieder fertig gemacht in der Sonntagsvorlesung. Das ist, hängt wirklich überhaupt nicht damit zu tun. Das ist bei jedem Mensch, bei jeder Seele, der in der Materie da so, das ist genauso natürlich wie deine Haare auf dem Kopf. Da braucht man sich, das ist einfach kein Problem. So, Muchukunda, ich möchte euch ein bisschen darüber erzählen. Muchukunda war ein weiser König, der von Indra und seinen Halbgöttern verpflichtet wurde, auf der Seite der Halbgötter gegen die ständig angreifenden Dämonen zu kämpfen. Muchukunda war der Sohn Mandahatas, ein Nachkomme der Ikshvaku-Dynastie, also ein unglaublicher Kämpfer und Kshatriya, der mit himmlischen Waffen kämpfen konnte und dem es gelang, in mehreren Schlachten die Halbgötter oder die himmlischen Bewohner vor den Angriffen der Dämonen zu retten. Es wird berichtet, wie der gekämpft hat. Der hat also gegen 10.000 Leute seine Astras, seine Waffen genommen. Das waren Energiewaffen, die einfach gegen die angewirkt haben. Nun, irgendwann einmal waren die Halbgötter so zufrieden mit ihm, dass sie sagten, du kannst dir etwas von uns wünschen. Und Muchukunda wollte sich nach diesen Schlachten nur eines wünschen, nämlich die Ruhe. Da er aber wusste, dass die Halbgötter immer von Dämonen angegriffen wurden, musste er sich davor fürchten, dass die Halbgötter ihn irgendwann aus der Ruhe herausbringen würden. Und so bat er Indra und die Himmlischen um eine Segnung, die selbst die Halbgötter davon abhielten, ihn irgendwann noch einmal zu wecken. Er sagte nämlich, möge es sein, dass jeder, der mich aus meinem Schlafe erweckt, in Flammen vergeht und zu Asche wird. Haribol. Indra sagte, Tatastu, womit er sagte, auch wenn ich dich wecke, werde ich ein Häufchen Asche sein, also besser, ich wecke dich nicht. Und mit dieser Segnung ausgerüstet, ging er in die Höhle, die Dr. Branko Sutta und ich mit eigenen Augen inspiziert haben. Hare Krishna. Und er legte sich dort nieder. Nun, in dieser Zeit war Krishna in Mathura als ein Prinz und wurde dort ständig angegriffen von dem Dämon Jarasandha. Siebzehnmal kam Jarasandha mit Armeen gegen Mathura anmarschiert. Und 17-mal haben Krishna und Balaram die ganzen Armeen von Jarasandha dezimiert. Jarasandha gefangen genommen wie einen wilden Affen und dann gesagt, komm besser vorbereitet wieder das nächste Mal. Jarasandha war also immer wieder mit einer neu aufgestellten Armee gen Mathura gemarschiert. Nur eines Tages nun griff in einer Verschnaufungspause von Jarasandha ein Dämon aus dem Norden an. Er hieß Kalayavana. Und dieser Dämon war so machtvoll, dass Krishna zu Balaram sagte, also ich befürchte, wenn Kalayavana jetzt angreift, dass Jarasandha zur gleichen Zeit Mathura nehmen wird. Und wenn wir dann kämpfen mit Kalayavana, wird Mathura eingenommen werden. Wir müssen unsere Anverwandten, die Yadus, in Sicherheit geben. Und daraufhin manifestierte Krishna durch seine innere Kraft eine Stadt im arabischen Ozean. Mitten im Ozean, nämlich Dwarkapuri. Und durch seine mystische Kraft, durch seine mystische Kraft brachte er seine ganze Familie, die Yadus, nach Dwarka. In Dwarka baute er 16.108 Paläste, in die er jeweils einzog. Er teilte sich auf, also erweiterte sich und hatte dort mit einer seiner Königin 10 Söhne und auch eine Tochter. Krishna hatte eine Familie, stellt euch das mal vor, in Dwarka, von 10 mal 16.000. Das sind 160.000 Familienangehörigen. Das, wenn das nicht Gott ist, dann weiß ich nicht. Also das war richtig eine verbreitete Familie. War also Mathura leer. Kalayavana griff an und Krishna dachte an Muchukunda, seinen großen Devoti, der in der Höhle im Himalaya rastete. So ging er also unbewaffnet aus Mathura heraus. Es wird beschrieben im Bhagavatam, wie Krishna unbewaffnet durch ein Schlachtfeld trat, wo Kalayavana mit seinen aufgestellten Heeren auf ihn wartete. Krishna sah wunderschön aus. Er trug eine Girlande, wie jemand, der zu einem Fest geht, um sich herum. Auf seiner Brust leuchtete das Kustuba-Juwel und die dreimal geschwungene Locke Srivatsa war auch da. Und er lächelte, ein wunderschönes, entspanntes Lächeln. Kalayavana hatte noch nie so eine Schönheit gesehen, hatte gesagt, das muss er sein. Weil er ein Kshatriya war, entledigte er sich sofort seiner eigenen Waffen, denn man kämpft niemals mit Waffen gegen einen Unbewaffneten. Und er stellte Krishna zur Rede. Bist du Vasudev, mit dem ich kämpfen wollte? Krishna antwortete gar nicht. Und ging einfach so über das Schlachtfeld. Kalayavana sagte, stopp, kämpfe mit mir, mit den bloßen Fäusten. Ich habe gehört von Narada Muni, dass du ein unglaublich starker Gegner für mich bist. Krishna antwortete aber gar nicht und ging einfach ihn ignorierend über das Schlachtfeld. Stopp, stopp, Vasudev, schrie Kalayavana daraufhin. Wie kannst du mich einfach ignorieren, und lief hinter ihm her. Ich hab dich gleich. Aber ganz gleich, wie sehr er sich bemühte, er konnte Krishna nicht einmal um eine Handbreit näher kommen, Mario. Denn du musst dich erinnern, selbst die mystischen Yogis, die mit der Geschwindigkeit des Geistes reisen, können Gott nicht durch eigene Anstrengung näher kommen. Krishna kann man nur näher kommen, wenn er es selber will. Haribol. Anandini. This is the rule. Selbst wenn wir Brahmen-Einweihung haben und so ein Stück von Madan Mohan auf dem Altar entfernt sind, nur wenn Madan Mohan sagt, komm näher, dann können wir ihn berühren. Hare Krishna. So, Krishna ging also zielstrebig den geifernden Dämon auf den Hacken. Ich hab dich gleich. In die Höhle im Himalaya. Und brachte ihn dort hin. Nun, Kalayavana ging in die Höhle, und nachdem sich die Augen ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er Muchukunda da liegen. Krishna hatte noch vorher sein gelbes Tuch über Muchukunda gelegt, und so musste Kalayavana glauben, dass das Krishna war, der sich von dieser schnellen Verfolgungsjacht ausruhen wollte. Und so sagte er, erst läuft er weg und dann legt er sich wie ein Heiliger auf den Boden nieder. Er nahm seinen Fuß und versetzte dem Schlafenden einen ungeheuren Supertritt. Muchukunda, der für viele hundert Jahre da gelegen hatte, schlug die Augen auf. Wer hat mich getreten? Schaute Kalayavana an, der ihn mit arroganter, bösartiger Miene studierte. Und als seine Augen den Dämon trafen, kam es zu einer mystischen Selbstentfachung. Mit anderen Worten, ein Feuer schoss aus dem Kalayavana heraus und verbrannte den Dämon in kürzester Zeit. Erst sah man das Skelett, die Rippen so ein bisschen leuchten, und dann sank alles zusammen. Muchukunda merkte aber, dass noch jemand anderes in der Höhle war. Er sah nämlich in der Ecke der Höhle die leuchtende Gestalt von Krishna. Und er studierte ihn für kurze Zeit, Diesmal geschah nichts mit dem Feuer, die Segnung war schon erfüllt. Und er sah ein unglaubliches Leuchten von Krishnas transzendentaler Gestalt ausgehen, was stärker und stärker zunahm, bis die Dunkelheit der Höhle vertrieben war. Aber es war auch eine andere Dunkelheit vertrieben worden. Die Dunkelheit einer anderen Höhle. Man nennt im Sanskrit Gufa. Gufa ist Höhle. Wenn du zum Beispiel, wenn du dorthin gehen willst, wo Dr. Sutta und ich mich aufgehalten haben im Himalaya, gibt es mehrere Gufas, Höhlen. Vyasadevs Höhlen und so weiter. Er sah also, im Sanskrit heißt Höhle oder Gufa bezeichnet nicht nur eine Höhle im Himalaya, sondern auch die Herzenshöhle. Das ist auch wie eine Höhle. Muchukunda konnte feststellen, dass in die Höhle voller Licht war, aber auch sein Herz voller Licht war. Und da erkannte er, dass das wahrscheinlich Krishna ist. Und er fragte Krishna, mein Name ist Muchukunda. Ich bin der Sohn von Mandahatta und ein Nachfahre der Ikshvaku-Dynastie. Darf ich fragen, wer du bist? Wollt ihr mal hören, wie Krishna antwortete? Ich würde vielleicht ganz kurz Padmahasta bitten, das Fenster aufzumachen, weil einige von euch so die typische Trägheit und die inneren Widerstände haben, über die wir am Anfang sprachen. Und die sollen jetzt einfach weggehen. Jetzt werden wir nämlich pures Krishna-Katha hören. Und da ist immer der Widerstand der bedingten Natur ganz stark im Herzen. Der höchste Herr sagte, er sagt also zu Muchukunda, mein lieber Freund, ich habe bereits tausende Male Geburt genommen, tausende von Leben gelebt und tausende von Namen angenommen. Wisse, meine Geburten, meine Aktivitäten und meine Namen sind ohne Grenzen. Und selbst ich kann weder meine Geburten noch meine Namen zählen. Wenn du mich also darum bittest, mich vorzustellen, ist es sehr schwierig für mich. Es kann sein, dass jemand nach vielen Leben in der Lage ist, alle Staubteilchen auf der Erde zu zählen. Doch niemand kann zu irgendeinem Zeitpunkt jemals zum Ende von meinen Eigenschaften, meinen Aktivitäten, meinen Namen und Geburten kommen. O König, die größten Weisen sprechen über meine Geburten und Tätigkeiten, die in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft stattfinden. Doch auch sie können niemals zu Ende kommen. Nichtsdestotrotz, o Freund, werde ich dir etwas über meine gegenwärtige Geburt erzählen. Hör bitte gütigerweise zu. Es lag schon sehr, sehr lange zurück, als Lord Brahma, der Weltenschöpfer, mich bat, die religiösen Prinzipien auf der Erde zu beschützen und die Dämonen zu vernichten, die eine Last für die Welt darstellten. So bin ich in der Yadu-Dynastie erschienen, im Hause von Anakadundubi. Tatsächlich, weil ich der Sohn Vasudevas bin, nennen mich die Leute Vasudev. Und dann erzählt Krishna, weil du in der Vergangenheit immer wieder zu mir gebetet hast, bin ich jetzt persönlich in diese Höhle gekommen, um dir Barmherzigkeit zu erweisen. Denn weißt du, ich habe Zuneigung in meinem Herzen für meine Devotees. Bitte wähle eine Segnung von mir, o heiliger König. Ich werde all deine Wünsche erfüllen. Jemand, der mich zufrieden hat, braucht nie, jemand, der mich zufriedengestellt hat, brauche nie wieder ins Klagen zu verfallen. Und so spricht Krishna. Muchukunda hört ihm zu. Seine Augen fangen an, Tränenströme zu vergießen, denn er wird von Krishnas Stimme und seinen Erklärungen dermaßen begeistert. Und er bittet Krishna nur um eine einzige Segnung. Ich will nur diese eine Segnung haben. Wo immer ich bin, möchte ich, dass ich mich an dich erinnere. Und dann sagt ihm Krishna eine Segnung. Er sagt ihm, du wirst jetzt wie ein Wandernder, ein schweifender Wanderer über diese Erde gehen. Du wirst sehen, dass wenn du aus der Höhle herauskommst, die Menschen, die du mal gekannt hast, nicht mehr da sind. Denn du hast auf den höheren Planeten gekämpft. Hier in der Erde ist alles zu Staub verfallen, was du kennst. Du wirst die heiligen Pilgerorte aufsuchen, um dich zu reinigen. Denn da du das Kshatriya-Dharma ausgeübt hast, hast du unfreiwillig viele Menschen getötet. Und deswegen musst du von dem schlechten Karma gereinigt werden, indem du zu den heiligen Orten gehst. Geh zu den heiligen Orten und reinige dich. Dann wirst du im Leben, nächsten Leben ein großer Devotee werden und dann schließlich zu mir kommen. Wenn jemand von euch Wanderlust hat in den Füßen, das ist so ein gewisses Jucken in den Füßen, eine gewisse Ungeduld im Herzen, geh zu den heiligen Orten und reinigt euch. Da kann die Wanderlust im Herzen in guter Weise zufriedengestellt werden. So. Muchukunda nahm dankend die Anweisung des Herrn entgegen und inzwischen ist er schon bei Krishna in der spirituellen Welt. Hare Krishna. So, ich fand das sehr schön, weil ihr habt gesehen, damit Muchukunda aufsteht und zur Erweckung gebracht wurde, brauchte es einen Anstoß von außen, den Krishna ihm auch gegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat den Kalayavana diese Aufgabe erfüllen lassen, nicht der dann reinkam und meinte, das sei Krishna, der da liegt. Und so wurde der Muchukunda aufgeweckt. Auch wir müssen meistens einen Anstoß von außen bekommen, um erweckt zu werden. Prabhupada hat über diesen Anstoß einmal so gesprochen, hat gesagt, Reinheit ist die Kraft im Leben. Wir brauchen eine gewisse Anschubskraft, um unseren Widerstand, den wir im Herzen tragen, gegen spirituelles Leben. Oder ich könnte es anders sagen, unsere eigene innere Trägheit, die uns daran hindert, echtes spirituelles Leben aufzunehmen, zu überwinden. Und dieser Impuls, den wir kriegen, wird sehr oft uns gegeben durch Devotees, die eine Reinheit im Herzen haben. Wir müssen sehr aufpassen, wenn wir Devotees begegnen, die uns einen inneren Antrieb geben wollen, dass unser Widerstand, der ganz natürlich ist, ich möchte es nochmal sagen, dass sich hier bloß keiner jetzt schlecht fühlt, wie nach einem verdorbenen Mahlzeit. Nicht? Dieser Widerstand gegen spirituelles Leben gehört zur Gesetzmäßigkeit der Materie. Es nützt nicht, das zu ignorieren oder sich getroffen zu fühlen, wenn einem das gesagt wird in der Vorlesung. Wir sollten sehen, dass dieser Widerstand sich nie gegen Devotees richtet, die uns anfeuern und antreiben können. Er wird sich dagegen richten, ganz natürlich. Weil das ist so, wenn irgendjemand was versucht in Bewegung zu setzen, wird da ein Widerstand sein. Und wenn die Devotees versuchen, uns in Bewegung zu setzen, dann werden wir sogar einen Widerstand gegen sie entwickeln können. Einen inneren, uns nicht eingestandenen Widerstand, weil wir das natürlich nicht wollen, im Grunde genommen. Wir als Seele wollen ja vorankommen. Es gibt aber auch einen anderen Anstoß. Und diese Anstoß kommt in genau 6 Tagen in die Atmosphäre der Welt herein. dieser Anstoß ist so heilig, dass ich wahrscheinlich gar nicht darüber sprechen kann. Es ist der Erscheinungstag von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, um die bedingten Seelen aufzuwecken. Und so möchte ich euch unbedingt bitten, an diesem Erscheinungstag, Gaur Purnim, zu kommen mit geöffneten Herzen und den Impuls, den ihr von Gauranga Mahaprabhu bekommt, in euer Herz aufzunehmen, ohne Widerstand. Hare Krishna. Oder wenn man Widerstand verspürt, kann man es ja gegen die eigene Maya richten, den Widerstand. Da ist es gut aufgebracht. Nicht? Und lasst euch bitte immer wieder anschieben in eurem spirituellen Leben durch einen spirituellen Impuls, der sehr powerful ist. Und Gaur Purnim ist ein solcher Impuls. Viele von euch haben Nityanandas Erscheinungstag zelebriert. Das heißt, dass wird die beiden Erscheinungstage zelebriert, Nityanandas und Chaitanyas, dass er mit großer Sicherheit den Impuls kriegt, Liebe zu Krishna zu erwecken. Ja, es wird im Vrindavanas Thakur wird es gesagt. Wir in Goloka Dham bereiten uns schon innerlich aufs Festival vor und in ein paar Tagen werden wir auch äußerlich alles vorbereiten, und denn wir erwarten viele Gäste. Ich habe gehört, selbst aus Kroatien kommen Gäste. Habe ich gehört. Aus Split sogar. Ja. Und wir möchten euch alle bitten, uns zu besuchen. Also die meisten wohnen ja von euch da, aber Branko, und ihr solltet alle vorbeikommen und diesen göttlichen Impuls wahrnehmen, der euch in Fahrt bringt. Hare Krishna. Gut, ich bin hier an ein Ende gekommen. Ich schaue immer auf die Uhr. Ich möchte noch eine kurze Dia-Show von dieser Höhle eben zeigen, dass ihr großes Vertrauen kriegt und dieser Antriebshöhle. Vielleicht gibt es noch eine oder zwei passende Fragen. Sonst würde ich jetzt eine kleine Pause machen. Oder Thorsten, du hast eine Frage. Das Gegenteil von Vertrauen ist Zweifel. Und wenn Zweifel in unser Herz hineinkommt, wird es schwierig. Wie können wir unser Herz verschließen vor Zweifeln? Wie alles in dieser Welt haben auch Zweifel etwas Gutes und etwas vielleicht Schädliches an sich. Der gute Aspekt von Zweifel ist, dass wir hingewiesen werden auf einen Bereich, den wir noch nicht mit Überzeugung gefüllt haben. Das ist ein guter Bereich. Wenn wir Zweifel verspüren und von diesen Zweifeln eben auch wenn wir spüren, dass die uns auch bewegen, diese Zweifel, sollten wir nicht sofort unser Herz vor denen verschließen. Denn die Zweifel sind gar nicht von dieser Person, die außerhalb, die uns ins Wanken gebracht hat, weil sie gesagt hat, alles ist Mist. Die Zweifel sind schon vorher im Herzen da, sonst würde das dich nicht beunruhigen können. Wenn du dir sicher wärest, würden diese Zweifel, die von außen an dich herangetragen werden, überhaupt nicht, würde ich sagen, Hadibol. Wenn zum Beispiel jemand jetzt zu dir sagt, Thorsten, es ist medizinisch erwiesen, dass du als Vegetarier total auf den Hund kommst, du kriegst die lebenswichtigen Proteine nur durch Fleisch, dann würdest du sagen, das wird dir nichts ausmachen, weil ich glaube, du hast dich überzeugt, dass vegetarische Lebensweise, das ist schon gesund. Nicht? Und du hast auch da ein paar Argumente von Wissenschaftlern und so weiter. Du würdest sagen, Haribol. Aber wenn dich das Zweifel, die von außen kommen, können uns überhaupt nichts anhaben, wenn wir innerlich überzeugt wären. Haribol. dein Timing ist um eine Stunde verschoben. So Zweifel, das Gute an Zweifel ist, dass sie uns auf einen Bereich aufweisen, wo wir, der noch nicht, sagen wir mal, noch ein, der noch dunkel ist in uns, wo wir noch nicht Wissen haben und so weiter. Und wir sollten unser Herz nicht sofort verschließen vor diesen Zweifeln, sondern ihn nachgehen und diesen Bereich, der bei uns nicht erfüllt ist mit spirituellem Wissen und spirituellen Überzeugung, ausbauen. Wir sollten Fragen stellen, wie ist denn das, was sagst du denn zu diesem Zweifel und so weiter, und sollten dann, sagen wir mal, wichtige Aufbauarbeit machen. Das ist ganz wichtig. Es ist übrigens eine Funktion der Intelligenz zu zweifeln, es ist nicht schlecht. Wo Zweifel ihren schädlichen Aspekt haben, wie alles in dieser Welt, gibt es eben diese polare oder diese duale Sache ist, wenn die Zweifel einfach nicht berechtigt sind, sondern einfach nur negative Energie sind, die einen herunterziehen. Da ist etwas, wo man sich dann versucht zu schützen, indem man, sagen wir mal, auf eine spirituellere Ebene kommt, wo man einfach nicht von dieser Energie, dieser herunterziehenden Kraft besorgt werden kann oder verwirrt werden kann. Sehr oft kommen Zweifel auf, wenn man in der Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Leidenschaft ist, in der Erscheinungsweise der Tugend ist viel Sicherheit und Gewissheit da. Es kann also sein, dass ein Mensch, ein Devotee, der schon intellektuell all die Zweifel gelöst hat, plötzlich, sagen wir mal, von den niederen Erscheinungsweisen überwältigt wird und dann nicht mehr in der Lage ist, seine spirituelle Freude beizubehalten. Das findet man oft unter den Devotees, dass plötzlich die niederen Erscheinungsweisen da sind in ihrem Leben und dann sind sie, sag mal, stimmt es eigentlich, dass ich eine Seele bin? Vielleicht ist das ja nur eine Illusion. Das kommt, wenn man in der Erscheinungsweise der Tamagun schwingt. Dann hat man nicht Zugang zu diesen höheren Schichten des Verständnisses, diesen höheren Wahrheiten. Gut. Alles Liebe und Gute möchte ich euch jetzt wünschen. Wir werden jetzt eine kleine dreiminütige Umbaupause machen. Nach 3 Minuten, wir werden also möglichst schnell dann sind, weil ich weiß, dass einige hungrig von euch sind und extra zum Sonntagsfest gekommen sind und das auch gerne pünktlich zu sich nehmen möchten. Also deswegen werden wir nur 3 Minuten die Dias einstellen und dann werden wir die Dias von der Himalaya-Reise sehen mit der Höhle von Muchukunda. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna.